ARD Sounds.
Wir kämpfen für Demokratie, für ein freies Land. Ich finde es falsch, jemanden zu entlassen, der endlich begonnen hat, Entscheidungen zu treffen, die Ergebnisse bringen. Ich halte Fedorow im Moment für den besten Verteidigungsminister, den die Ukraine im Krieg haben kann.
Das sagt Sofia, die in der westukrainischen Stadt Lviv gegen die Absetzung von Verteidigungsminister Mikhailo Fedorow protestiert. Ein Thema heute in den Machtfragen.
Außerdem schauen wir auf die Pläne für gemeinsame deutsch-französische Rüstungsprojekte.
Das US-Militär zielt mit neuen Angriffen jetzt vor allem auf Brücken im Iran.
Wir fragen, was sagt eigentlich das Seerecht zu Blockaden von Häfen und Meerengen wie der Straße von Hormus?
Und einfach mal gar kein Thema war der Iran-Krieg in der Rede an die Nation von US-Präsident Donald Trump letzte Nacht.
Hallo, ich bin Petra Mittermeier aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 17. Juli um 16 Uhr aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit unserem Partnerpodcast Streitkräfte und Strategien. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Petra, lass uns mit der Ukraine starten und den Protesten gegen die Regierungsumbildung. Wir hatten ja gestern schon über die Demonstrationen berichtet und die gehen auch heute in vielen Städten weiter. Ganz besonders im Fokus dabei die Absetzung des beliebten Verteidigungsministers Mikhailo Fedorow, der erst im Januar das Amt angetreten hatte. Was treibt die Leute den zweiten Tag in Folge auf die Straße?
Ja, für Demonstranten wie Sofia, die wir am Anfang gehört haben, war der 35-Jährige ein echter Hoffnungsträger. Er gilt als Reformer, wollte den ganzen Militärapparat der Ukraine modernisieren und gegen Korruption kämpfen. Die Protestteilnehmer fordern auch heute von Präsident Volodymyr Zelensky, Fedorow wieder ins Amt zurückzuholen. Gemeinsames Zeichen der landesweiten Proteste sind übrigens braune Papptafeln, auf denen die Demonstranten ihre Forderungen geschrieben haben.
Gibt's denn inzwischen mehr Hintergründe zu dem ganzen innenpolitischen Streit?
Ja, da spielt Armeechef Oleksandr Sirski eine zentrale Rolle. Rebecca Barth berichtet aus Kiew und beginnt direkt mit Ex-Verteidigungsminister Fedorow, der sich auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz geäußert hat.
Alle Initiativen, die wir vorgeschlagen haben, wurden blockiert. Sirski ist nicht bereit, Probleme offen anzusprechen. Stattdessen ist er bereit, an persönlichen Treffen teilzunehmen, Intrigen zu spinnen und zu denken, das Problem sei eine Medienkampagne gegen ihn und nicht die Dinge, die tatsächlich schieflaufen. Er hat ein Ultimatum gestellt. Anstatt sich zu überlegen, wie man Russland asymmetrisch besiegen kann, hat er überlegt, wie er das Land spalten kann, und das ist ein großes Problem. Und dabei belässt es der entlassene Minister nicht. 11 Hauptprobleme der ukrainischen Streitkräfte habe er identifiziert, fährt Fedorow fort. Die Armee würde lediglich auf taktischer Ebene kämpfen. Niemand werde für irgendetwas zur Verantwortung gezogen. Konstante Lügen und das Blockieren von Initiativen würden Reformbemühungen behindern. Es ist ein verbaler Schlag in aller Öffentlichkeit gegen Armeechef Sirski, an dem der ukrainische Präsident weiter festhält.
Es gibt Probleme mit der Mobilmachung. Und obwohl mir klar ist, dass es hier sehr schwierig ist, einen Mechanismus zu finden, ist dieses Problem bislang nicht gelöst. Und wenn wir also über Probleme an der Front, in den Brigaden, in den Wehrämtern sprechen, dann müssen diese Probleme gelöst werden. Ich sage nicht, welcher der beiden Seiten das lösen muss. Ich bin der Meinung, dass Verteidigungsminister und Armeechef das gemeinsam tun müssen. Der Konflikt zwischen dem jungen Minister und dem erfahrenen Armeechef hatte sich in den vergangenen Monaten angebahnt. Fedorow war erst im Januar ins Amt gekommen und startete selbstbewusst und mit ambitionierten Plänen, sagt der Politologe Oleksiy Haran. Der Grund war, dass Fedorow jemand war, der seine eigene Meinung hatte, und zwar eine recht entschiedene. Er forderte notwendige Veränderungen, und zwar nicht nur im Verteidigungsministerium, sondern auch in anderen Bereichen. Er versuchte, das System transparenter zu machen und Ausschreibungsverfahren einzuführen. Am Abend macht Zelensky dann öffentlich, wer nun auf Fedorow folgen soll. Jewgeni Chmara, aktuell an der Spitze des Inlandsgeheimdienstes SBU, soll übernehmen. Zunächst als Interimsminister.
Gut, damit dürfte sich die Forderung der Demonstranten, dass Fedorow wieder Verteidigungsminister werden soll, erledigt haben. Aber du hast noch was aus Streitkräfte und Strategien mitgebracht, ne?
Genau, lass uns beim Thema Ukraine noch etwas tiefer einsteigen. Für den NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien hat Host Kai Küstner mit dem Politikwissenschaftler und Experten für Sicherheitspolitik Frank Sauer gesprochen. Er fasst zu Beginn des Gesprächs zusammen, wie viel die Ukraine in letzter Zeit militärisch erreicht hat.
Viel hat sie erreicht, überraschend viel, würde ich sogar sagen. Also wenn Sie mich vor anderthalb Jahren gehört haben, in dem Winter da, weiß ich noch, war ich deutlich besorgter, was den Hergang in der Ukraine angeht und hatte so ein bisschen, wie viele andere, auch den Eindruck, dass es eben Russland, in dem die Streitkräfte da immer mehr Menschen auf das Problem werfen, dass es Russland dann doch irgendwann gelingen könnte, da weiter vorzudringen. Und davon kann heute keine Rede mehr sein. Also wir können mindestens drei Dinge beobachten. Zum einen die isolierte Krim, wo zum Teil längere Stromausfälle zu beobachten sind jetzt, wo es einen massiven Treibstoffmangel gibt. Dann die Angriffe auf die Schattenflotte und natürlich eben das Aufhalten der russischen Streitkräfte am Boden und zum Teil sogar das Zurückgewinnen von Gelände. Das sind mindestens drei Punkte, die mir einfallen, die dafür sprechen, dass die Ukraine tatsächlich aktuell in der Vorderhand ist und vieles davon wird eben auch auf Herrn Fedorow zurückgeführt.
Vielleicht nochmal allgemeiner gefragt, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagt ja, das Blatt wendet sich, es ist viel von Trendwende in Anführungsstrichen zu hören und zu lesen zugunsten der Ukraine. Ist das aus Ihrer Sicht schon so oder ist das noch etwas zu weit?
Nee, das ist schon so. Also ich hatte es gerade gesagt, aus meiner Sicht ist die Ukraine aktuell in der Vorderhand. Man merkt es ja auch daran, dass Herr Trump sich plötzlich auf die Seite der Ukraine stellt. Das passt zu ihm. Der steht dann immer lieber auf der Seite der Gewinner. Und was da eben passiert ist in den letzten Monaten, ist sehr spannend, weil es an einer zentralen Frage rührt, die wir uns auch vermehrt, würde ich sagen, stellen müssen oder mehr stellen müssen, als wir es bisher tun. Und diese Frage ist, wie bringt man Russland eigentlich dazu, aufzuhören, wenn so ein Krieg mal angefangen hat? Das ist ja eigentlich das, was uns alle umtreibt. Und wir haben, glaube ich, bemerkt, mit gut Zureden und mit dem Anbieten eines bedingungslosen Waffenstillstands, den die Ukraine ja seit Minute 1 anbietet, ist es offensichtlich nicht getan. Herr Putin will diesen Krieg weiterführen. Also muss man eben Moskau irgendwie vermitteln, dass dieser Krieg sich nicht mehr lohnt. Und die Ukraine hat die Antwort auf diese Frage noch nicht gefunden, aber sie legt zumindest eine Fährte in eine Richtung, die die Antwort bringen könnte. Und was die Ukraine eben gemacht hat, ist in drei Tiefen durch unbemannte Systeme, durch das, was man halt so landläufig Drohnen nennt und auch durch die Nutzung von Autonomie, Russland erheblich unter Druck zu setzen. Also ich würde eben vorne an der Front in der kürzesten Distanz es so beschreiben, dass die Ukraine es schafft, da mehr Russen zu töten und kampfunfähig zu machen, als rekrutiert werden können. Ja, wir wissen ja, dass zum Teil in den letzten Monaten war eben tatsächlich die Verlustrate Russlands vorne an der Front höher als die Rekrutierungsrate. Dann ist es in der mittleren Distanz, ist ja diese Mid-Range-Campaign, die jetzt so sehr viel besprochen wurde in den letzten Wochen und Monaten, eben gelungen, die Logistik zu unterbrechen, sodass es immer noch schwieriger wird, für Russland vorzudringen und auch bestimmte Schlüsselfähigkeiten auszuschalten, elektronische Kampfführung, bodengebundene Flugabwehr und so weiter. Und dann in der tiefen Distanz, diese Deep Strike-Kampagne, die hat es eben geschafft, die fossile Energieinfrastruktur Russlands massiv unter Druck zu setzen, sodass wir eben wissen, dass diese wahnsinnigen Gewinne, die man ja hätte erwarten können für den russischen Staatshaushalt, dadurch, dass durch den Iran-Krieg der Ölpreis stark gestiegen ist, dass die sich nicht materialisiert haben. Das heißt, vereinfacht gesagt, die Ukraine hat es geschafft, vorne sehr, sehr hohe Verlustraten zu erzeugen und hinten das Geld knapp werden zu lassen, was man braucht, um diese Verlustraten durch Rekrutierung auszugleichen. Und das ist, wie ich sagte, noch nicht die Antwort auf die Frage, wann hört Russland mit dem Kriegsführen auf? Aber man darf die Hoffnung haben, dass es vielleicht sich diese Antwort über Zeit nähert.
Ja, hoffnungsvolle Worte von Frank Sauer, Experte für Sicherheitspolitik. Das ganze Interview gibt es heute Abend in der neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel bei ARD Sounds. Dann wechseln wir den Schauplatz und gehen nach Deutschland. Zunächst auf den Militärflugplatz Nörvenich bei Köln, habe ich vorher auch noch nie gehört. Dort waren heute Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron zu Besuch. Was gab es da heute zu besprechen?
Beide haben ein Treffen des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrates geleitet und dort beschlossen, dass sich Deutschland jetzt zum ersten Mal an französischen Nuklearmanövern beteiligen wird. Frankreich ist ja neben Großbritannien das einzige westeuropäische Land, das Atomwaffen hat. Und Bundeskanzler Merz, der hat gerade auf der Pressekonferenz gesagt, dass Deutschland und Frankreich jetzt mit diesen gemeinsamen Übungen in der Abschreckung einen neuen gemeinsamen Weg einschlagen.
Was stand denn noch auf dem Programm?
Dann ging es für Merz und Macron weiter nach Brühl zum Schloss Augustusburg, wo der deutsch-französische Ministerrat getagt hat. Auch hier stand die Verteidigung und ganz konkret Rüstungsprojekte im Mittelpunkt. Ein gemeinsames milliardenschweres Projekt, der FCAS-Kampfjet, der war ja Anfang Juni gescheitert. Der sollte so eine Art Leuchtturm der europäischen Verteidigung werden. Aber die beiden beteiligten Unternehmen, ein französisches und ein deutsches, die haben über Patentrechte und Arbeitsverteilung gestritten.
Ja, das war schon mal nix. Aber gibt es da noch andere Projekte?
Ja, jetzt geht es vor allem um die Pläne für einen gemeinsamen Kampfpanzer. Und dazu hören wir ARD-Frankreich-Korrespondent Michael Strempel, der heute in Brühl dabei ist.
Also das ist ein sehr ambitioniertes Projekt, für das dann auch ein gemeinsames Unternehmen, ein deutsch-französisches Unternehmen gegründet worden ist. So hat man das bei FCAS ja nicht gemacht. Da sollten eben zwei Unternehmen, Dassault und Airbus, kooperieren. Jetzt hat man eine gemeinsame Struktur geschaffen. Das ist einfach kompliziert. Die Unternehmenskultur in Deutschland und in Frankreich ist sehr unterschiedlich. Die Franzosen haben auch Interesse daran, ihre Waffen schnell exportieren zu können. Dafür gibt es in Deutschland hohe Hürden. Dennoch, man setzt darauf, dass dieses Panzerprojekt funktioniert und hat sich deshalb hier auch darauf geeinigt. Und das soll auch in der Schlusserklärung stehen, dass man die politische Koordinierung von diesem Projekt enger abstimmen will, sodass man jetzt hier Warnsignale früher sieht, wenn etwas in Schieflage kommt.
Für Merz und Macron ist es übrigens der zweite und letzte deutsch-französische Ministerrat, weil die Amtszeit des französischen Präsidenten im Frühjahr endet.
Kein Ende in Sicht ist dagegen im Irankrieg. Und auch wenn das Wort Eskalation schon ein bisschen überstrapaziert wirkt, wir haben das hier im Podcast auch schon öfter in diesem Zusammenhang genutzt, die Entwicklung sieht leider ganz danach aus, oder?
Ja, inzwischen attackieren die USA gezielt Straßen- und Eisenbahnbrücken im Iran. Die Armee will unter anderem Bandar Abbas, den wichtigsten iranischen Hafen, von den Verkehrswegen abschneiden, die ins Zentrum des Landes und bis nach Teheran führen. Das betrifft allerdings nicht nur den Transport von Material fürs iranische Militär, sondern könnte auch die Versorgung von etwa 90 Millionen Menschen gefährden.
Wie hat der Iran auf die inzwischen sechste Nacht mit US-Angriffen hintereinander reagiert?
Die iranische Armee hat nach eigenen Angaben US-Hubschrauber und Aufklärungsflugzeuge auf dem Stützpunkt Sakhir in Bahrain mit Drohnen attackiert. In Kuwait wurde laut Regierungsangaben ein Kraftwerk inklusive Meerwasserentsalzungsanlage getroffen. Und auch Katar, das im Irankrieg eigentlich vermittelt, war wieder Ziel iranischer Angriffe. Die Behörden dort haben die Bevölkerung heute früh vor iranischem Raketenbeschuss gewarnt und alle aufgefordert, Schutz zu suchen. Anwohner haben dann von Explosionen am Himmel berichtet. Da haben die Flugabwehrsysteme Katars Raketen aus dem Iran abgefangen.
Seit Dienstag haben die USA ja wieder die iranischen Seehäfen blockiert. Am Mittwoch hat ein US-Kampfflugzeug dann wohl Raketen auf einen unbeladenen Öltanker abgefeuert, der die Blockade durchbrechen wollte. Gleichzeitig attackiert der Iran Schiffe in der Straße von Hormus. Mit der Durchfahrt sieht's ja wieder schlecht aus, ne?
Ja, immer wieder hört man auch von so einer Art Maut, also Durchfahrtsgebühren, die mal der Iran, mal die USA erheben wollen. Deshalb haben wir uns gefragt, was eigentlich im internationalen Seerecht zu diesen Themen steht. Und wir haben Antworten bekommen von Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion.
Meerengen, die für die internationale Schifffahrt bedeutsam sind, wie die Straße von Hormus, müssen frei durchfahren werden können. Freie Transitdurchfahrt ist ein Recht. Ungeschriebenes, aber trotzdem sehr wichtiges Völkergewohnheitsrecht, das von der Staatengemeinschaft anerkannt ist. Weder der Iran noch die USA haben das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen ratifiziert, aber wegen des Völkergewohnheitsrechts müssen sie das Recht auf freie Durchfahrt trotzdem beachten. Die Straße von Hormus darf in Friedenszeiten niemand blockieren. Aber im Krieg sei das anders, betont Pierre Thielberger, Völkerrechtsexperte von der Universität Bochum.
Hier sind nun allerdings die Besonderheiten des Seekriegsrechts zu beachten. Die USA könnten sich also darauf berufen, dass Blockaden im Seekrieg als Mittel der Kriegsführung nicht grundsätzlich ausgeschlossen sind. Allerdings muss die Blockade dann im Vorfeld kommuniziert werden und sie darf auch nur einen bestimmten Teil der See betreffen, innerhalb dessen sie dann auch effektiv durchgesetzt werden muss. Auch im Seekrieg darf man also nicht so einfach eine ganze Meerenge blockieren, sondern muss die Blockade gegen die Häfen der gegnerischen Konfliktpartei richten.
Wie weit die Blockade der USA gerade geht, ist schwer zu beurteilen. Eine Komplettblockade der Straße von Hormuz durch die US Navy wäre aber völkerrechtlich unzulässig. Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran ist nach Ansicht vieler Völkerrechtsexperten insgesamt völkerrechtswidrig. Kann eine Blockade iranischer Häfen dennoch zulässig sein, obwohl der Krieg es insgesamt nicht ist? Hier muss man unterscheiden, erklärt Völkerrechtsexperte Thielberger. Das Recht zum Krieg unterscheidet sich vom Recht im Krieg. Zum Krieg berechtigt ist ein Staat nur, wenn er sich selbst verteidigt oder wenn Gewalt vom UN-Sicherheitsrat erlaubt wurde. Im Krieg soll das Recht vor allem Soldaten und Zivilisten schützen und die Art der Kriegsführung regulieren. Ganz egal, ob ein Kriegseinsatz insgesamt völkerrechtswidrig oder erlaubt ist. In der Straße von Hormuz ist eines klar: Eine komplette Blockade der Straße durch die USA oder den Iran ist auf jeden Fall völkerrechtswidrig. Das Gleiche gilt wohl auch für eine pauschale Maut für die Durchfahrt aller Schiffe.
Etwas schwieriger zu bewerten ist die Frage, ob eine Maut erhoben werden darf, wenn damit eine Gegenleistung verbunden ist. Zum Beispiel eine Art Lotsendienst, sagen wir mal, oder Begleitservice. Die ersten Reaktionen anderer Staaten deuten mir aber eher darauf hin, dass die aktuellen Mautpläne eher völkerrechtswidrig wären,
sagt Völkerrechtsprofessor Pierre Thielberger von der Universität Bochum.
Und was hat US-Präsident Donald Trump letzte Nacht gesagt? In seiner Rede an die Nation gab es ja kaum ein Wort zum Iran-Krieg, stattdessen schon häufiger gehörte Vorwürfe.
Ja, es ging um angebliche Wahlmanipulationen und ausländische Einflussnahme auf das US-Wahlsystem. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat im Deutschlandfunk Trumps Rede als substanzlos bewertet. Für ihn zeigen die Aussagen, wie ratlos und unter Druck der US-Präsident ist.
Es war ja angekündigt, eine Rede zu Iran, die ist ausgefallen. Und man hat sich auch gefragt vorher, was ist eigentlich seine neue Botschaft, nachdem er seinen Kurs erneut ja geändert hat und von dem Waffenstillstandsvorabkommen nun wieder es zu Kriegshandlungen und der Blockade, der wechselseitigen Blockade der Seeschifffahrt gekommen ist. Und innenpolitisch hat er diese Gesetze zur Wahlrechtsänderung eingebracht, mit denen er auf Widerstand stößt, auch bei einigen Republikanern, auch in den Bundesstaaten, wo er nicht weiterkommt. Und dann kommt er mit der alten Geschichte, die Wahlen 2020 habe ich gar nicht in Wahrheit verloren, es ist gestohlen. Er will Druck machen, damit seine Wahlgesetze durchkommen. Und er stellt ja auch die Legitimität schon der jetzt kommenden Wahlen in Frage, bei denen es für die Republikaner nicht gut aussieht.
Am 3. November steht die Kongress-Zwischenwahl an. Bis dahin will Trump das Gesetz mit dem Namen SAFE Act durchbringen. Das würde die Wählerregistrierung deutlich verschärfen. Bürgerrechtsorganisationen befürchten, dass Millionen Menschen in den USA ihr Wahlrecht verlieren könnten, vor allem Wähler der Demokraten.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch und bei mir im Studio war Petra Mittermeier aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Danke fürs Zuhören und für euer Interesse.